Lidminster, September 1456. Blanche stellte die beiden vollen Milcheimer auf den Boden der Molkerei und drückte verstohlen eine Hand in den Rücken. Schwere Arbeit machte ihr nichts aus. Aber vom Melken bekam man einen krummen Rücken, hatte sie gelernt. Wie sie überhaupt viele Dinge gelernt hatte im Laufe des letzten Jahres. »Bist du fertig mit dem Buttern, Gail?«, fragte sie die Magd. Die kleine Gail riss die Augen auf. »Buttern? Aber ihr habt gesagt, ich soll heute Morgen zuerst den Käse rühren und...« »Nein, erst die Butter. Beeil dich, sonst wird uns die Sahne schlecht. Und du weißt ja, wie Sir Thomas über Verschwendung denkt.« Gail machte sich an die Arbeit. Blanche nahm eine Milchkanne und trug sie zum Gutshaus hinüber. Sie betrat die Küche, stellte die Kanne ab und füllte einen Krug für den Frühstückstisch. Dann legte sie einen Laib Brot auf ein Brett und trug es mitsamt Milchkrug und Buttertopf in die Halle. Thomas Devereux und drei kleine Kopien von Thomas Devereux saßen schweigend am Tisch, die Hände gefaltet, die Köpfe gesenkt. Blanche stellte alles ab, setzte sich auf ihren Platz und tat es ihnen gleich. Als sie saß, sprach ihr Gemahl ein Gebet. Sie bekreuzigten sich und Blanche griff nach Brot und Messer. Sie schnitt 5 Scheiben ab, bestrich sie mit Butter und verteilte sie. Keinen Ton hatte Thomas ihr von seinen Söhnen gesagt, ehe sie nach Lidminster gekommen waren. Er hatte es auch nicht für nötig befunden, ihr von seiner verstorbenen Frau zu erzählen. Jedenfalls hatten sie bei ihrer Ankunft hier vor einem Jahr 3 Stiefsöhne erwartet, damals 8, 6 und 5 Jahre alt, und sie hatten Blanche mit Schrecken erfüllt, genau wie umgekehrt. Blanche hatte sich selbst noch fast als Kind betrachtet, bis ihr Vater ermordet worden war. Kaum ein halbes Jahr danach sollte sie plötzlich Mutterstelle an 3 Knaben vertreten. Sie fühlte sich hoffnungslos überfordert. Malachy, der Älteste, war feindselig und unverschämt zu ihr gewesen. Und dass sein Vater ihn deswegen schlug, nahm ihn nicht gerade für seine Stiefmutter ein. Richard war scheu und verstört gewesen, fast so wie sie selbst. Der kleine Andrew hatte es ihr am leichtesten gemacht und sie beinahe vom ersten Tag an als seine Mutter akzeptiert. Blanche nahm an, dass er im Gegensatz zu seinen Brüdern an seine wirkliche Mutter kaum Erinnerungen hatte. Es war ein stilles Frühstück. An Devereux' Tafel wurde nur geredet, wenn Gäste bewirtet wurden. Ansonsten bestand er auf sittsamem Schweigen bei Tisch. Erst nachdem das Dankgebet gesprochen war, entspannten die Jungen sich und Thomas wandte sich an seine Frau. »Ich breche morgen nach Chester auf, bürste meinen Sommermantel aus und sorge dafür, dass die Magd mir genug Proviant einpackt.« »Gewiss. Chester? Darf ich erfahren, was euch dorthin führt?« »Der Earl of Chester hat einige Marcher-Lords eingeladen, um Probleme beim Eintreiben ausstehender Pachten jenseits der Grenze zu erörtern.« »Ich hätte geschworen, der Prince of Wales ist der Earl of Chester.« Devereux hob das Kinn. »Wie war das?« Blanche spürte einen heißen Stich im Bauch. Sie winkte beschwichtigend ab. »Hört nicht auf mein Gefasel, entschuldigt.« »Wir reden wieder einmal, bevor wir nachgedacht haben, ja?« »Nicht ratsam.« Er sagte es mit einem trügerischen Lächeln, damit seine Söhne nicht merkten, dass er ihr drohte. Er demütigte sie nie vor den Kindern, denn das passte nicht in sein Bild der gottgewollten Ordnung. Das Weib war dem Manne untertan, aber die Kinder hatten Vater und Mutter zu ehren. Er bestand darauf, dass die Jungen ihr Respekt erwiesen und setzte dieses, wie jedes seiner vielen Gesetze, mit eiserner Hand durch. Aber Blanche war gewarnt. Sie senkte den Kopf und sagte nichts mehr. Dabei wusste sie genau, dass Prinz Edouard der Earl of Chester war. Es war einer der Erbtitel des Thronfolgers. Der Mann, den Thomas meinte, war der Sheriff von Cheshire, der in Vertretung des Prinzen auch dessen Pflichten in der Grafschaft wahrnahm und den viele deswegen für den Earl of Chester hielten. Es war egal. Und Blanche fand ihre Neigung zur Besserwisserei selbst nicht besonders sympathisch. Aber dass sie sich so leicht von ihrem Mann einschüchtern ließ, machte ihr Sorgen. Sie hatte stets geglaubt, sie sei mutig. Früher hatte sie immer offen ausgesprochen, was sie dachte. Ein Wildfang war sie gewesen, hatte sich oft ihre Regeln selber gemacht. Heute wusste sie, dass das nichts mit Mut zu tun gehabt hatte. Sie war ja nie ein Risiko eingegangen, denn die Menschen, unter denen sie früher gelebt hatte, hatten sie vorbehaltlos geliebt. Das war hier ganz anders. Hier wurde verlangt, dass sie funktionierte. Die Kinder erwarteten, dass sie zwei Mahlzeiten am Tag auf den Tisch brachte, ihre Sachen in Ordnung hielt und ihnen Zuwendung schenkte, so sie sie denn wollten. Die Mägde erwarteten, dass sie ihren Teil der Arbeit in Haus und Hof erledigte. Und Thomas erwartete, dass sie am Tage seine züchtige, demütige Gemahlin war und nachts sein Luder. Nichts von all dem hätte ihr viel ausgemacht, dachte sie manchmal, wenn er sie für ihre endlosen Mühen, all diesen Rollen gerecht zu werden, mit ein bisschen Zuneigung belohnt hätte. Aber er hatte keine Liebe in sich. Dabei war Thomas Devereaux kein von Natur aus boshafter Mensch. Es bereitete ihm keine Genugtuung, sie unglücklich zu machen. Er tat es eher versehentlich. Seine Furcht vor Gottes Zorn und seine Grundsätze von Ordnung, Pflichterfüllung, Fleiß und dem, was er für Anstand hielt, beherrschten ihn. Liebe kam in seiner Vorstellung der Welt nicht vor. Und Blanche verstand auch, wieso. Manchmal, wenn er zu viel getrunken hatte, erzählte er ihr von seinem Vater. Ein so grausamer Despot, dass Thomas im Vergleich dazu milde wirkte. Thomas, wusste sie, trug nur einen Teil der Schuld. Er hatte es einfach nicht gelernt. Aber er wollte es auch nicht lernen. Er sah keinerlei Veranlassung, sich zu ändern. Und die wenigen Male, da sie es versucht hatte, hatte sie bitter bereut. Nun lebte sie in Resignation und Furcht vor ihrem Mann und sie spürte, dass sie allmählich anfing, sich für ihren Mangel an Kampfgeist zu verabscheuen.